Listen to the Archive, der DDF-Podcast zu feministischer Geschichte.
Also im Regal waren natürlich die Morgner, die Reimann, die waren da. Die waren alle immer im Sortiment. Damals gab es da die Grenze noch. Wir hatten die einzige DDR-Autorin zur Lesung, das war die Renate Feil. Aus irgendwelchen Gründen über den Verlag durfte die in den Westen. Jedenfalls war das eine sehr schöne Lesung, ein sehr schöner Abend mit vielen interessierten Frauen, die natürlich wissen wollten, wie ist es in der DDR.
Besuch bei Ursula Neubauer. Von 1979 bis 2023 Mitarbeiterin und spätere Mitinhaberin von Lillemoors in München, dem ältesten Frauenbuchladen in Deutschland. Lillemoor, kleine Mutter, ist ein skandinavischer Mädchenvorname und 1975 wurde der Frauenbuchladen Lillemoors nach Pariser Vorbild von 6 Frauen gegründet. Erst hieß es dann in diesem Jahr, Lillemoors soll geschlossen werden. Doch dann gab es die gute Nachricht. Es geht weiter in der Barer Straße mit einem anderen Team und anderem Namen. Glitch, Fehler im System. Und in jedem Fall queerfeministisch. Zur großen Freude von Ursula Neubauer und der langjährigen Mitinhaberin Andrea Golbach. Aber welche Rolle spielten damals bei Lillemoors Autorinnen aus der DDR? Wie empfand Renate Feil ihre Lesung in München?
Wir wussten ja nichts, ne? Und ich glaube, sie war auch ganz angetan über dieses Interesse. Und ich kann mich nur erinnern, es war ein wunderschöner, lebendiger Abend. Wir waren dann später noch zum Essen und saßen stundenlang noch irgendwo im Lokal rum. Und das war leider die einzige. Mehr haben wir nicht an Land ziehen können, weil damals die Gegebenheiten so waren. Mhm. Aber die Bücher hatten wir immer. Die haben wir auch immer gut verkauft. Es war uns auch sehr wichtig, dass das einfach unter die Frauen kommt und dies wurde auch wirklich sehr gut angenommen. Wir hätten gerne mehr Lesungen gemacht, aber es ging nicht. Also kam nicht ran.
Erstes Buch, erstes Kapitel.
Darin beschrieben ist, was Laura von Beatrice de Dia über deren wunderseltsame Her- und Rückfahrt anfänglich erfährt. Beatrice de Dia war die Gattin von Herrn Guillaume de Poitiers, eine schöne und edle Dame. Sie verliebte sich in Herrn Rimbaud d'Orangeat und dichtete auf ihn viele gute und schöne Lieder, von denen einige wenige in Sammlungen altprovenzalischer Troubadour-Lyrik nachzulesen sind. Überflüssigerweise, praktisch war dem Herrn nicht der Sperling in der Hand lieber als die Taube auf dem Dach, was verständlich erscheinen musste, ihm war der Sperling in der Hand lieber als die Taube in der Hand. Anlässlich dieser Erfahrung beschloss die Comtesse, die mittelalterliche Welt der Männer zu verlassen.
Ja, natürlich, die Troubadoure ist klar, ne? Also ich meine, die haben wir alle gelesen, die fanden wir alle großartig. Aber ich auch Guten Morgen, die Schöne von der Maxi Wander, das war so ein Kultbuch, ja?
Nicht gegen die Männer können wir uns emanzipieren, sondern nur in der Auseinandersetzung mit ihnen. Ich halte jedes Leben für hinreichend interessant, um anderen mitgeteilt zu werden. Entscheidend war für mich, ob eine Frau die Lust oder den Mut hatte, über sich zu erzählen.
Die von der Franziska Linkerhand, und also das Buch von der Reimann und so. Also die Bücher, wir haben die natürlich alle gelesen, ja. Aber das waren so die mir am besten gefallen haben, waren die Guten Morgen, die Schöne und die Troubadoura. Und ich freue mich jetzt auch, bevor wir den Laden geschlossen haben, hat, ich weiß jetzt nicht welcher Verlag, eine neue Auflage von den ganzen Reimann-Büchern gemacht. Ganz schön.
Der Aufbauverlag hat 2023 Werke von Brigitte Reimann neu herausgegeben.
Da habe ich mir gedacht, die würde ich jetzt alle bestellen, wenn wir nicht zumachen würden. Weil das eine schöne Ausgabe war, ja, im Paperback und auch tolle Covers gemacht. Und dachte, das hat sie auch verdient, ja. Das haben diese Bücher alle verdient. Weil die waren ja jahrzehntelang auch wieder dann verschwunden. Also es hat sich so nicht wirklich jemand drum gekümmert.
Die DDR bezeichnete sich selbst als Leseland, in dem Literatur eine große Bedeutung hatte. Von Beginn an haben Frauen die Literatur in der DDR mitbestimmt und in ihren Texten die Lebenswelten von Frauen thematisiert. Zu ihnen zählen zum Beispiel Anna Seggers, Marianne Bruns, Helga Schütz, Elfriede Brüning und Helga Königsdorf. In jüngster Zeit bestimmen vor allem 3 Autorinnen die Wahrnehmung der weiblichen DDR-Literatur. Brigitte Reimann, Irmtraut Morgner und Maxi Wander, die alle 3 2023 ihren 90. Geburtstag gefeiert hätten. Und sie alle verband die Hoffnung, ein anderes und besseres Deutschland zu schaffen. Doch spätestens Ende der 1960er Jahre, nach dem sogenannten Kahlschlagplenum von 1965 und nach der Niederschlagung des Prager Frühlings 1968, distanzierten sich die Autorinnen Reimann und Morgner von ihren frühen Werken und leiteten eine neue Phase ihres literarischen Schaffens ein. Es folgten Auseinandersetzungen mit der staatlichen Zensur, die die Veröffentlichung neuer Texte verhinderte oder verzögerte. Es folgte ein Ringen um die eigene Befreiung als Schriftstellerin und als Frau. Ihre Bücher fanden nicht nur in der DDR begeisterte LeserInnen, auch im Westen waren sie erfolgreich und eroberten sich einen festen Platz im feministischen Literaturkanon. Zum Beispiel verkaufte sich die erste Lizenzausgabe des Trobadora-Romans von Irmtraut Morgner in der Bundesrepublik etwa 100.000 Mal. Noch erfolgreicher war Maxi Wanders Buch »Guten Morgen, du Schöne«, das im Westen 24 Auflagen erlebte.
Das Besondere war eigentlich, dass es hier nicht so verfügbar war wie andere Literatur. Das ist etwas, was uns immer sehr geärgert hat, weil es dieser Vorhang, dieser eiserne, war ja relativ dicht. Und uns war schon klar, dass da Frauen was machen und tun und dass die andere Positionen teilweise haben, wie wir im Westen. Also mit der Abtreibung war okay, Arbeit war auch okay, Kita war okay. Dass sie natürlich ausgebeutet wurden ohne Ende, das wussten wir auch. Aber es war kein Dialog da. Oder so sporadisch. Wir hatten mal Besuch von einer Rentnerin, die Lesbe war und Feministin war. Und die kam nach München und die habe ich dann im Frauenzentrum getroffen. Die hat uns sehr viel erzählt. Die hat dann auch einen Abend gemacht. Sie war umgänglich, war nett. Wir haben ihr viel gezeigt. Ich bin mit ihr auf die Zugspitze gefahren, weil sie gar nichts, die hatte auch kein Geld. Ja, oder ganz wenig und so weiter. Und die hat uns unheimlich viel erzählt. Die haben wir dann auch in Ostberlin mal besucht. Und die hat von ihrer Warte, also lesbisch sein in der DDR, wie schwierig, wie furchtbar, wie gefährlich das eigentlich auch war. Das hat uns als Lesben halt auch interessiert, wie leben die da. Es gibt sie natürlich, aber man hört nichts, man sieht nichts. Und das war, ich weiß leider ihren Namen nicht mehr. Also da waren viele Frauen sehr dran interessiert. Es war, aber man hatte so eine gewisse Scheu, weil man nie wusste, was ist jetzt echt oder was nicht. Ja? Hockt da jetzt die Stasi oder hockt da die nicht? Und was an grauer Literatur rüberkam, das waren hauptsächlich diese linken Männersachen, die uns überhaupt nicht interessiert haben.
Die schöne Melusine gehörte der Opposition seit 1309 an. Beatrice wurde von der Schwägerin hypnopädisch von den reaktionären Bestrebungen der Göttinnen unterrichtet und entschied sich auch schnell für die dritte Ordnung, die weder patriarchalisch noch matriarchalisch sein sollte, sondern menschlich.
Es gab schon, glaube ich, diese DFI-Frauen oder DFU-Frauen. Das war auch so eine Geschichte, wo auch niemand genau wusste, wo kommen die her, wo gehören die hin und von wem werden sie unterstützt und von wem nicht. Da gab es immer wilde Gerüchte. Die einen sagten, ja, das ist alles vom Osten gesteuert. Dann kannte ich aber Frauen persönlich, die da mit Frauen waren. Also es war ein ganz blödes Klima. Es war nicht offen und ich bin immer so allergisch auf Gerüchte.
Mit diesen Abkürzungen ist gemeint die Deutsche Friedensunion, DFU, eine 1960 gegründete linke kleine Partei, die 1984 ihren Parteistatus aufgab. 1990 beschloss der letzte Unionstag der DFU nach dem Ende der finanziellen Förderung durch die SED die Auflösung der Bundesorganisation. Und die DFI, die Demokratische Fraueninitiative, wurde Mitte der 1970er Jahre gegründet. Sie ging aus der Initiative Internationales Jahr der Frau 75 hervor. Seit 1979 gab die DFI jährlich den Kalender Wir Frauen heraus. Doch zurück zur Troubadora Beatrice de Dia, die im 12. Jahrhundert lebte und dichtete. Und von Irmtraut Morgner in das Frankreich und in die DDR der 1960-70er Jahre versetzt wurde. Nach über 800 Jahre langem Schlaf. Beatrice fand in Laura Salmann, Diplom-Germanistin, Bauarbeiterin und Triebwagenführerin bei der Berliner S-Bahn, nach langem Werben ihre Spielfrau. Ein vielseitiger Job zwischen Vertrauter, Autorin und Unterhaltungskünstlerin.
Lauras Ersparnisse waren respektabel, jedoch nicht ausreichend. Deshalb kam sie auf das Anerbieten der Trobadora zurück und ließ sich ab sofort als Spielfrau in Dienst stellen. Für Lohn unter der Bedingung, dass sie Sohn Wesselin ordnungsgemäß versorgen konnte. Anstelle der Eignungsprüfung verlangte Beatrice eine Geschichte, die das Berliner Glühlampenwerk mit Beatrice entschädigen sollte.
Natürlich, also das war einfach herzerfrischend toll und das ist einfach auch ein anderes Frauenbild, was wir hier im Westen so nicht propagiert haben, ja. Und das fand ich eben so toll, dass sie das auf einer anderen Ebene so beschreibt und macht, ja. Und das war das Neue auch daran und das Interessante. Also ich habe die Bücher immer gerne empfohlen, weil unsere Kundschaft immer sagt, was soll ich denn lesen und so weiter und so. Und dann habe ich gesagt, setz dich mal hin, schau mal rein, ob es dir gefällt. Und dann haben sie meistens immer alles gekauft, was ich ihnen hingelegt habe. Weil das war auch mir so eine Freude, ja, Bücher zu empfehlen.
Erstes Buch, 11. Kapitel, Seite 28. Protokoll eines Interviews, darin Irmtraut Morgner den Dunkelheiten der bisher aufgeführten Zeugnisse recherchlich zu begegnen versucht, indem sie Laura Salmann Fragen zur Person stellt. Ein mittelalterlicher Liebessänger weiblichen Geschlechtes ist paradox.
Ja, Beatrix fiel doch als Minnesängerin schon reichlich aus dem Rahmen.
Wie? Was? Da habe ich mir was aufgeladen, was keiner will, von Einfluss. Bist du unter die Frauenrechtlerinnen gegangen? Fragte mein Verlagsleiter neulich. Hast du das nötig? Der Umgang mit den Zeugnissen baut mein Ansehen systematisch ab. Blaustrümpfe werden unter meinen langen Hosen vermutet. Herren durchforschen mein Gesicht nach hässlichen Anhaltspunkten. Und dieser Stil ist sowieso unverkäuflich. Erschwerniszulage hätte ich verdient unter diesen Bedingungen. Auf Klarheit muss ich bestehen. Ich verlange eine logische Beweisführung oder mein Geld zurück. Danke.
Bitte.
Was ich bei allen dreien immer sehr anspreche, das hat mich auch gefordert, war die Sprache. Die Sprache ist mir immer noch wichtig. Und das hat mir sowohl bei Maxi Wanner, als bei der Reimann, als auch bei Irmtraut Morgner, auch bei Christa Wolf, muss ich sagen, immer gut gefallen. Frau Morgner mit ihrer Trovadore, das war ja ein Rausch an Wörtern und Sprache, da bist du rein und dann warst du weg. Und sie hat einen auch so mitgenommen, ja, also auf diese Reise. Bei der Brigitte Reimann, die hat gerade ihre Geschwisterbeziehungen und so weiter, das hat mich auch so ein bisschen erinnert an mein Verhältnis mit meiner Familie. Also da habe ich mich auch sehr viel wiedererkannt, ein bisschen an den Konflikten, an der Zeit auch. Das fand ich einfach toll. Und ich habe diese Bücher einfach, ich habe sie gelesen, ich finde sie gut. Schau rein.
Brigitte Reimanns Erzählung Die Geschwister erschien 1963. Zwei Jahre später erhielt sie dafür den Heinrich-Mann-Preis. Zentral ist hier der Bericht der Malerin Elisabeth aus dem Jahr 1962, die 1960 den Bruder Uli von der Republikflucht abhielt.
Ich bin natürlich saufroh, dass diese Mauer weg ist und dass der Austausch jetzt ein ganz anderer sein kann. Und dass es auch Frauenbuchläden in der Ex-DDR gibt. Die Frauen haben dort so viel auch gemacht, gerade nach der Wende. Wir durften dort eine ganze Bibliothek ausstatten. Die haben Gelder von der EU bekommen und sollten dafür eine Frauenbibliothek ausstatten. Und haben sich an uns gewandt, weil sie keine Ahnung hatten. Ja? Und dann haben wir denen für 30.000 D-Mark Bücher geschickt. Und die haben es bezahlt. Und wir durften entscheiden, was sie sich da hinstellen.
Listen to the Archive. Apropos Bibliothek. Wir befinden uns ganz in der Nähe der Friedrichstraße im Berliner Regierungsviertel. Die Friedrichstraße hat nicht nur aktuell als umweltpolitisches Politikum der Hauptstadt überregionale Bekanntheit erlangt, sondern ist auch für die Kulturgeschichte höchst interessant. Hier wurde auf Barrikaden für die Demokratie gekämpft, hier findet sich der Checkpoint Charlie und auch allerhand feministische Geschichte. Rahel Warnhagen, die sich schon in der Romantik für die jüdische Emanzipation und die Emanzipation der Frauen einsetzte, lud hier zu ihren Salons. Und von 1976 bis 1988 lebte mit Christa Wolf eine der bekanntesten DDR-Schriftstellerinnen hier, direkt gegenüber dem heutigen Friedrichstadtpalast.
Steff Urgast begibt sich auf die Suche nach einer Einrichtung, die Mitglied des IDA-Dachverbandes ist.
Vor diesem Hintergrund also befindet sich nur einen Katzensprung vom Bahnhof Friedrichstraße entfernt eine bibliothekarische Perle. Dafür müssen wir uns vom Trubel der Hauptstraße entfernen, in die Seitenstraße einbiegen und bis zur Georgenstraße 47 weiterlaufen. Hier ist, gegenüber von Pergamon und Bode-Museum in Berlins historischer Mitte, ein Neubau der Humboldt-Universität zu Berlin entstanden. Hinter der Fassade aus Naturstein und großflächiger Verglasung wird studiert und geforscht zu Kulturwissenschaft, Kunst- und Bildgeschichte und Medienwissenschaft. Und hier findet sich auch das Zentrum für transdisziplinäre Geschlechterforschung mit der sich darin befindenden Gender-Bibliothek. Und diese ist eine Pionierin ihrer Art. Aufgebaut und viele Jahre mit großem Einsatz geleitet, wurde die Gender-Bibliothek von Karin Alexander. Gegründet am 8. Dezember 1989, startet sie direkt bereits im April 1990, zunächst als Informations- und Dokumentationsstelle am Zentrum für interdisziplinäre Frauenforschung der Humboldt-Universität. In den neuen Bundesländern entstanden in den frühen 1990er Jahren einige Lesben-Frauenbibliotheken, zum Beispiel in regionalen Frauenzentren, angebunden an Universitäten wie in Berlin und Greifswald und als eigenständige Bibliotheken wie in Leipzig die Mona Lisa. Die Sammlungsschwerpunkte dieser Einrichtung liegen auch auf der Frauenbewegungsgeschichte der DDR und Ostdeutschland. In der DDR wurden Werke von KlassikerInnen der proletarischen, aber auch der bürgerlichen Frauenbewegung in Bibliotheken bewahrt und neu aufgelegt. Initiativgruppen der nichtstaatlichen Frauenbewegung schufen sich in den 1980er Jahren eigene Bibliotheken. Dieses Wissen zu bewahren, teilen und öffnen und für die Forschung nutzbar zu machen, war ein wichtiges Anliegen gerade vieler Frauen, die selbst in der DDR gelebt hatten. Zudem wurden die Universitätsbibliotheken durch die erstmals etablierten Studiengänge für Geschlechter- und Genderforschung ab Mitte der 1990er Jahre in die Pflicht gesetzt, die Literatur für die Studierenden bereitzustellen. So konnten Orte wie die Genderbibliothek etabliert werden, deren Bestand rund um wissenschaftliche Literatur zur Frauen- und Geschlechterforschung umfasst. Mittlerweile ist sie auch Partnerin im DFG-Projekt Gender Open Repositorium. Sie kooperiert seit der Einführung des Studiengangs Gender Studies 1997 mit der Universitätsbibliothek der HU, dem Grimm-Zentrum, und digitalisierte auch für das DDF bereits einen Teil ihrer Materialien. Seit dem Jahr 2000 ist ihr Bestand über den Katalog Greta online recherchierbar und seit 2015 über den Metakatalog und nun im DDF zu finden. Ein besonderes Projekt der Genderbibliothek ist die Bibliografie Paula zu Frauen- und Geschlechterverhältnissen in der DDR und in den neuen Bundesländern, die durch die DDF-Projektförderung auch über Meta recherchierbar ist. Um die Lebenssituation von Frauen in der DDR zu den jeweiligen politischen Zeiten besser einordnen zu können, findet sich hier ein weiteres Highlight. Die Transkription der OWEN-Interviews des DDF-Projekts Frauen in der DDR sind vor Ort einsehbar und mit Benutzungsantrag für Forschungszwecke nutzbar. Im OWEN-Projekt Frauengedächtnis wurden Interviews mit 130 Frauen aus den Jahrgängen 1920 bis 1960 gesammelt.
Und wer kann hier wann mehr erfahren über Frauenbewegungen in der DDR und mutige Autorinnen?
Studierende können die Arbeitsplätze vor Ort und den Ausleihservice aktuell im Semester jeweils montags und donnerstags nutzen. Auch Externe können nach Anmeldung und Absprache vorbeikommen und in der Georgenstraße 47 im Raum 1.38 feministische Geschichte und Literatur entdecken. Hier finden sich dann auch umfangreiche Bestände und viele Perlen von und über Brigitte Reimann, Maxi Wander und Irmtraut Morgner. Romane, Selbstzeugnisse und vielfältige Einordnungen laden dazu ein, alle drei Schriftstellerinnen in ihrer Vielfalt und Tiefe zu ergründen.
Entfernte Verbindung. Was trennt? Was verbindet?
Wir stehen jetzt hier im Kreuzgang. Das ist das Herzstück eines ehemaligen Benediktinerklosters, zum ersten Mal erwähnt um das Jahr 819, angeblich von Karl dem Großen persönlich gestiftet. Ob das tatsächlich so war, weiß man natürlich nicht. Das, was wir jetzt sehen, ist natürlich zum großen Teil eine Rekonstruktion dieses Kreuzgangs, dieses ehemaligen Klosters. Man sieht quasi noch den Klosterhof, man sieht noch einen Teil von den Gängen drumherum und natürlich eine imposante Kirche, das ist die Stiftskirche, denn das Kloster hier war kein einfaches Kloster, sondern ein Chorherrenstift im 13. Jahrhundert. Die Chorherren waren natürlich ganz besonders gebildete Leute, hier gab es ein Skriptorium. Das war hier so ein richtig kleines kulturelles Zentrum damals und ist eigentlich auch der Beginn der ganzen Stadt Feuchtwangen.
Maria Wüstenhagen, Leiterin des Kulturbüros in Feuchtwangen und Dramaturgin der Kreuzgang-Festspiele, hat 2013 über Irmtraut Morgener promoviert. Den Beistand der Geschichte könnte keiner entbehren. Mittelalter und Sozialismus im Trobadora-Roman Irmtraut Morgners.
Niemand, der sich müht, etwas Größeres zu wollen, kann den Beistand der Geschichte entbehren. Diese Gewissheit der Verwurzelung. Selbstbewusstsein, schaffendes Traditionsbewusstsein, Stolz. Ein Adliger, der sich an seinen Stammbaum lehnen kann, ist beispielsweise gegenüber Arbeitern und Frauen, die allein zu stehen glauben, klar im Vorteil.
Wäre dieser Chorherrenstift ein Ort für Beatrice de Dia gewesen? La Comtesse de Dia, die Gräfin von Die, hochgebildete Troubadora und Dichterin, die ihre Sehnsucht nach attraktiver Männlichkeit und ihre Wut sehr freizügig in Worte und Melodien fasste. Doch nur 4 Canzos und 1 Tensione sind überliefert.
Ich weiß es nicht, denn es war natürlich ein Männerort. Das waren Chorherren, die die patriarchale Kirche vertreten haben nach außen. Ich weiß nicht, ob die Chorherren so begeistert gewesen wären von einer Troubadora, die ja auch auf Gleichheit und auf das Gehörtwerden von Frauen geachtet hat. Auf der anderen Seite waren das natürlich Menschen, mit denen die Troubadora auf Augenhöhe hätte reden können. Und das war ja auch immer sehr wichtig, dass sie auch den Gegnern ins Auge sehen kann und sich auch mit denen direkt auseinandersetzt. Deswegen wäre das wahrscheinlich eine sehr, sehr spannende Begegnung gewesen. Oh, jetzt die Kirchturmuhr glockt. Wie zur Zustimmung. Diese mittelalterlichen Orte sind natürlich, so wie wir sie jetzt sehen, auch nicht original. Das tut immer so, als wäre es original mittelalterlich, ist es natürlich genauso wenig wie die Rekonstruktion von Irmtraut Morgener, dieser historischen Troubadora, von der wir natürlich auch ganz wenig wissen.
Die studierte Germanistin Irmtraut Morgener hat genau recherchiert und innovativ montiert. Zum Beispiel aus Wolfram von Eschenbachs Parsifal-Roman, aus diversen höfischen Romanen, das Motiv des Liebestrankes aus den Tristan-Stoffen, die Sagen rund ums Einhorn. Der Name Laura Salmann erinnert an das Spielmannsepos Salmann und Morolf. Und so gibt es unzählige weitere Anspielungen zu entdecken, wie auch hier im Kreuzgang von Feuchtwang, wo ein Klassiker des deutschen Theaters aufgeführt wurde. Im 16. Jahrhundert angesiedelt, mit Bezügen zum Mittelalter und zur frühen Neuzeit. Goethes Faust, der Tragödie erster Teil, veröffentlicht 1808.
Und übrigens mit der Gretchen-Tragödie haben die Kreuzgangsspiele begonnen, 1949. Das war das erste, das hier aufgeführt wurde. Wenn wir Theater heute machen, versuchen wir das natürlich alles zu reflektieren. Wir können die Stücke ja nicht ändern, die sind so, wie sie sind. Man muss immer ein bisschen gucken, dass man Kleinigkeiten anpassen kann. Aber man muss sich überlegen, was sind denn die Motivationen der Figuren? Wenn ich das einfach so auf die Bühne stelle, führe ich diese frauenverachtenden Botschaften und erzähle sie immer wieder neu. Das Stück ist so, das ist aus der Zeit, aber das war nicht in Ordnung. Oder das sind Mechanismen, die vielleicht immer noch wirksam sind. Was passiert mit unverheirateten Frauen, die schwanger werden? Mhm.
Als die Dämmerung hereinbrach, erreichte Beatrice die Abtei von Montmajour. Sie klopfte an verschiedenen Türen, rief, pfiff. Schließlich wurde aber doch geöffnet. Beatrice bat die Schwester um ein Nachtlager. Es war aber keine Schwester, sondern der Museumsdirektor. Er sprach, wir sind kein Gammlerlager, wir sind eine historische Kostbarkeit. Ich bin auch eine historische Kostbarkeit, entgegnete Beatrice und versuchte sich zu erklären. Der Mann begriff aber nichts. Dann bot er Beatrice einen sicheren Heuboden an. Als Beatrice an in Felsen gehauenen leeren Sarkophagen vorbeigeführt wurde, schlug sie den Heuboden aus. Sie probierte die Höhlungen. Alle waren zu kurz. Schließlich nächtigte Beatrice unter einem Oleanderbusch des Klosterhofs.
Direkt daneben, auch in einem Teil, das zum ehemaligen Kloster gehört hat, ist das Café am Kreuzgang. Das ist inzwischen eine Institution. Da war mal die Sparkasse drin und dann hat das der Großvater der Besitzerin jetzt gekauft, um dort eine Konditorei und ein Café reinzumachen. Und inzwischen ist es familiengeführt, ein Familiencafé, in dritter Generation geführt von der Familie Karg. Und das Schöne ist eigentlich, dass diese Arkaden, diese romanischen Rundbögen mit einer großen Glasscheibe verkleidet sind. Das heißt, man sitzt eigentlich in den Arkaden dahinter und ist ein bisschen immer so ein Teil der Inszenierung. Die Menschen, die ins Café gehen, nehmen auch live an den Proben teil, wenn die hier draußen stattfinden.
Was berichten denn die Troubadora Beatrice und ihre Spielfrau Laura über Cafés?
Ich kann mich an eine Geschichte erinnern, die tatsächlich in einem Café gespielt ist. Das ist die Kaffee-Verkehrt-Geschichte. Die ist eine ganz, 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 ganz tolle Geschichte, weil sie auf eine sehr humorvolle Art und Weise über Geschlechterrollen nachdenkt oder dazu anregt, darüber nachzudenken. Es ist ein Café, ein Mann, eine Frau treffen sich dort. Normalerweise, was man erwartet, ist, dass der Mann die Frau anspricht und sagt: Du bist mir aufgefallen, ich finde dich attraktiv, wollen wir mal ins Kino gehen oder so. Und in dieser Kaffee-Verkehrt-Geschichte von Umtraut Morgner ist es genau andersrum. Erst beim Lesen stolpert man drüber, weil einem natürlich auffällt, so agiert eine Frau nicht.
Viertes Buch und 19. Kapitel, das die Geschichte wiedergibt, die Laura als zu wahr bezeichnet. Kaffee verkehrt. Als neulich unsere Frauenbrigade im Espresso am Alex Kapuziner trank, betrat ein Mann das Etablissement, der meinen Augen wohltat. Ich pfiff also eine Tonleiter rauf und runter und sah mir den Herrn an, auch rauf und runter. Als er an unserem Tisch vorbeiging, sagte ich: Donnerwetter. Dann unterhielt sich unsere Brigade über seine Füße, denen Socken fehlten, den Talienumfang schätzten wir auf 70, Alter auf 32. Wegen schlechter Haltung der schönen Schultern riet ich zu Rudersport. Da der Herr in der Ecke des Lokals Platz genommen hatte, mussten wir sehr laut sprechen. Ich ließ ihm und mir einen doppelten Wodka servieren und prostete ihm zu, als er der Bedienung ein Versehen anlasten wollte. Später ging ich zu seinem Tisch, entschuldigte mich, sagte, dass wir uns von irgendwoher kennen müssten und besetzte den nächsten Stuhl.
Und auch in der Geschichte ist der angesprochene Mann dermaßen pikiert und überrascht über diese Ansprache, über dieses Flirten, ja, Anmachen. Und der letzte Satz ist ganz, ganz toll. Dann sagt nämlich die Frau zu ihm: Sie sind nur nichts Gutes gewöhnt, weil Sie keine Dame sind. Eigentlich ist gar nichts Ungewöhnliches passiert, nur dass die Geschlechter vertauscht sind. Und das ist das Ungehörige in der Geschichte. Und das sagt ganz, ganz viel über Rollenbilder in der Gesellschaft.
Maria Wüstenhagen hat Germanistik, Geschichte und Philosophie studiert und war früh an Fragen und Forderungen der Frauenbewegungen interessiert.
Ich war in Finsterwalde in der Niederlausitz am Gymnasium. Ich bin tatsächlich noch in der ehemaligen DDR eingeschult worden. Hab dort ein bisschen sozialistische Schulbildung erleben, wenn auch nicht genießen dürfen. Ich erinnere mich mit Schrecken an die Fahnenappelle sehr, sehr früh auf dem Schulhof. Das spielt natürlich eine Rolle, dieser biografische Hintergrund, dass ich da aufgewachsen bin, meine frühe Kindheit dort verbracht habe, auch ein Elternhaus hatte, das unter dem System auch sehr, sehr gelitten hat. Meine Familie ist katholisch. Entsprechend euphorisch war die Reaktion auf die politische Wende. Meine Eltern waren viel auf den Demonstrationen und wir Kinder zum Teil mit. Und dass es dann eben gerade Schriftstellerinnen gibt, die auch gesagt haben, ganz so haben wir uns das nicht vorgestellt. Mein Umtraut Morgner hat das ja leider nicht mehr erleben können. Die ist ja leider zu früh gestorben. Über dieses Interesse an der Frauenbewegung habe ich dann auch gezielt gesucht nach Künstlerinnen, Schriftstellerinnen im Germanistikstudium. Und konkret auf Irmtraut Morgner bin ich eigentlich gekommen 2008. Da wäre ja ihr 75. Geburtstag gewesen. Da gab es ein ganz, ganz großes Porträt in der Emma damals. Die Zeitung habe ich sehr, sehr lange, sehr, sehr intensiv mitverfolgt, auch wenn ich nicht allen Positionen insgesamt zustimme. Irmtraut Morgner hat eigentlich etwas verbunden, was ich schon immer in Verbindung total spannend fand, nämlich, wie verbindet sich die Literatur des Mittelalters, historische Themen mit aktuellen Fragestellungen? Niemand lebt ja nur in der Gegenwart und niemand lebt nur in der Vergangenheit. Es ist immer ein Fortschreiten. Und da habe ich jetzt als germanistische Medienwissenden in 2008, das war eigentlich wie so ein Erweckungserlebnis. Einige kleinere Texte kannte ich schon vorher und habe dann den Troubadour-Roman nochmal gelesen und habe gesagt, darüber muss man was machen. Dass es da noch kein größeres wissenschaftliches Werk gibt, ist eigentlich überraschend. Viele meiner wissenschaftlichen Vorgängerinnen und Vorgänger haben sich ja vor allen Dingen mit der politischen Dimension auseinandergesetzt im Werk Irmtraut Morgners. Inwiefern lassen sich DDR-Schriftsteller, Schriftstellerinnen in einen gesamtdeutschen Literaturkanon integrieren, dieser deutsch-deutsche Literaturstreit? Aber da ging es um politische Hintergründe. Und wirklich mal zu sagen, okay, was steckt denn an ästhetischem Material in diesem Roman, das war allenfalls vielleicht am Rande mal irgendwo erwähnt. Und natürlich war das für mich als Medienwissen auch eine Möglichkeit zu sagen, wir beschäftigen uns so viel in der Medievistik mit diesen mittelalterlichen Texten, die ja alle speziell sind, weil sie sind natürlich zum großen Teil, also im deutschsprachigen Raum fast ausschließlich, bis auf ein paar Mystikerinnen, männlich für eine feudale Gesellschaft. Der Adel schreibt für den Adel, es erreicht eigentlich die Menschen nicht und so. Was steckt da vielleicht drin, was sich für die Gegenwart verwenden lässt? Was Irmtraut Morgner tatsächlich mit den mittelalterlichen Schriftstellerinnen und Schriftstellern verbindet, ist der sehr, sehr kreative Umgang mit Vorgefundenem und auch der freie, fantasievolle Zugriff. Denn im Mittelalter, da ging es nicht um das Autorgenie, das irgendwie was Neues schafft, sondern man hat sich bedient aus allem Möglichen, auch fremdsprachigen Sachen. Wolfram von Eschenbach ist ja hier auch in der Nähe. Und wenn man den Parzival-Roman zum Beispiel liest, das ist ja eine Zusammenstellung ganz verschiedenster Traditionen. Da sind irgendwelche Heiligenviten drin. Da ist natürlich der große höfische Roman drin. Da sind Legenden drin. Da ist Artus-Epik drin. Das ist alles nicht markiert. Das wird zusammengewürfelt. Und dann ist es irgendwie so ein neues Werk, das aus verschiedenen Versatzstücken besteht, von Dingen, die die Menschen schon kennen. Goethe hat es ja auch nicht anders gemacht.
Gefunden. Das Fundstück der Folge.
Ich war vor allen Dingen im Marbacher Literaturarchiv, weil dort der Nachlass liegt, zu großen Teilen. David Morgner, mit dem ich ganz kurz Kontakt hatte, um ihn auch zu fragen, was ich von seiner Mutter veröffentlichen kann, der hat ja den kompletten Nachlass diesem Marbach, diesem Literaturarchiv, vermacht. Und das ist grob vorsortiert worden. Also man hat versucht, das grob zu den Romanen irgendwie zuzuordnen. Es sind ja auch einige Sachen posthum zusammengefügt worden. Aber insgesamt liegen die Typoskripte, die Notizen doch noch sehr wild in Kästen. Das ist ein bisschen wie eine Schatzsuche und das ist ganz, ganz spannend, weil man bekommt dann die Kästen, muss sie sich vorbestellen und sitzt dann wirklich in einem Karton, macht den auf und sind dann lose Blätter drin. Und das sind Typoskripte, die Kapitel aus dem Troubadour-Roman enthalten, die im Troubadour-Roman ganz anders sind. Es sind aber auch Überlegungen drin, wie so eine Konzeption aussehen kann von so einem Roman. Und es sind auch Überlegungen drin, wie zum Beispiel eine Tafelrunde, also im mittelalterlichen Sinn, eine Gemeinschaft von Menschen, die für dieselbe Wertesystem stehen, wo aber niemand eine herausragende Stellung hat. Also auch Artus ist ja nur ein Primus inter pares. Da gibt es sehr viele Listen, wo sie überlegt, welche historische Figur würde ich denn an die Tafelrunde setzen. Da ist eigentlich alles drin, von Penthesilea bis über Tamara Bunke. Und dazwischen sind aber manchmal so Notizzettel. Und man merkt, dass der Umgang sehr, sehr spielerisch ist. Ich lese was und das interessiert mich, das schreibe ich mir jetzt irgendwie auf. Dann sind Fotos dazwischen, private Fotos von ihrer Familie. Dann sind Zeichnungen drin, die zum Teil nicht ganz jugendfrei sind. Es gab eine sehr lustige Situation im Literaturarchiv in Marbach. Also ich habe die Kästen mir immer geholt und habe versucht, das ein bisschen zu sortieren und zu gucken, was interessiert mich. Und neben mir, um mich rum, waren es als sehr, sehr gesetzte Wissenschaftler, die sehr ernst und mit sehr viel Inbrunst ihre Sachen studiert haben. Und ich blätter das so um und auf einmal finde ich mit leuchtend blauem Wachsmalstift auf den Blättern Penisse und Vulven gemalt. Riesig groß, leuchtend. Ich habe es erstmal abgedeckt, weil ich gedacht habe, so Gott, was denken die jetzt neben mir, die sich mit, keine Ahnung, Paul Celan befassen von mir, die ich so halb obszöne Kritzeleien zwischen den Sachen drauf habe. Das heißt, Irmtraut Morgner hatte nicht so einen heiligen Literaturbegriff. Das war ein Spiel für sie. Sie arbeiten zum Trobadora-Roman, da gibt es auch direkt so Zettel, da hat sie ein bisschen wie in der Schule, wenn man sich dann so Zettelchen schreibt, mit ihrem Mann so ein bisschen Zettelchen geschrieben. Dann sind so kleine Liebesbotschaften dazwischen. Und das ist eigentlich das Schöne an diesem Nachlass, dass man nicht nur hineinschauen kann in die kreativen Denkprozesse, sondern auch ein bisschen was erfährt über die Person.
28. Kapitel. Laura führt Anaximander das Einhorn spaßeshalber vor. Ich sah der Entjungferung mit Neugier und Angst entgegen und zögerte fast ein Jahr. Der erste Beischlaf war eine Mitleidsaktion. Ich erinnere mich an die mühevolle, schmerzhafte Einführung, die ich dem Mann zuliebe erduldete, der vorher freundlich und vor allem vertrauenswürdig erschienen war. Danach wieder. Deshalb konnte ich über den unheimlichen Zwischenfall hinwegsehen, zumal er kurz dauerte, 2-3 Minuten bei gelöschtem Licht. Ich glaube, ich bettelte dabei noch um Vorsicht, obgleich Papier geknistert hatte, was auf Kondom hoffen ließ. Außer einer Mischung von Selbstaufgabe und Ausgeliefertsein, die von Lektüre vorbereitet war, entsinne ich mich nur großer Angst und einiger Blutflecken auf dem Laken. Das Ereignis beeindruckte mich sentimental, seines sündhaften Charakters wegen. Jedenfalls machte es erwachsen, ambivalent. Also hat mich Anaximander in selbiger Nacht verlassen und ist nie zurückgekehrt.
Das war das Schöne eigentlich im Literaturarchiv in Marbach, dass man da eigentlich so ein bisschen auf Entdeckungsreise gehen konnte und auch Sachen entdeckt hat, die vorher ja noch gar nicht so bekannt waren, wie dieses Oxymoron-Projekt, das sie hatte, das ja nie in irgendeiner Fassung veröffentlichungsreif war. Sie war ja sehr, sehr lange konzentriert auf die Zweierbeziehung zwischen Mann und Frau. Im Troubadour-Roman ist das sehr, sehr stark. Das hat sie schon bei Amanda, als es dann darum ging, diese Hexengemeinschaft darzustellen, hat sie das ein bisschen aufgebrochen, vielleicht aus ihrer eigenen Erfahrung heraus, dass man den Männern nicht immer vertrauen kann, dass vielleicht dieses Heteronormative nicht so ganz das Maß aller Dinge ist. Und da hat sie so ein, das nannte sie, bisexuelles Bilderbuch entworfen. Leider ist es, wie gesagt, nie so weit gekommen, dass man wirklich wissen kann, was dann dabei rausgekommen wäre. Und das fächert es noch mehr auf in Lebenswelten von Frauen, die nicht nur auf die Beziehung zum Mann bezogen sind. Deswegen, schade, dass sie so früh gestorben ist. Es hätte mich wirklich interessiert, wie das weitergeht. Es gibt sehr viele Vulven gezeichnet auf diesen Sachen, aber ich glaube, das war mehr so ein Spiel und ich glaube, da war sie ganz, ganz am Anfang. Also ich habe das Gefühl, dass sie dann noch selbst so ein bisschen auf der Suche war, wie das auch weitergehen kann, auch für ihre Figuren. Ist vielleicht eine Troubadora auch bisexuell? Also wenn man die Männer nicht als besingenswert findet, vielleicht besingt man ja auch mal Frauen. Interessanterweise allerdings sitzt Sappho an der Tafelrunde von Anfang an. Also es war irgendwie drin.
9. Buch. Eine Frau namens Penthesilea bringt Laura eine Zinkkiste mit hardischen Erzählungen von Valeska Kantus, Ernährungswissenschaftlerin, nebst wunderbaren Aussichten, die Forschungen auf dem Gebiet der belebten Materie eröffnen. Taraxum officinale, gewöhnlicher Löwenzahn. Im Frühjahr trägt der Schaft einen gelben Blütenkorb. In den Blüten sind beide Arten. Ich warte auf nichts. Bin von Natur aus sesshaft. Sehnsucht ist mir unbekannt wie Sattheit. Bienen kriechen beim Honigsuchen Staub auf die Stempel. Wenn ich verblüht bin, pusten Wind oder Kinder meine Früchte in die Luft. Hunderte von Haarfallschirmen. Sie steigen, fliegen, gehen sachte nieder irgendwo. Manche können in unfruchtbare Gegenden fallen, alle nicht. Ich bin unausrottbar, unsterblich. Selbst wenn die Hauswartsfrau eines Waschtags ein Stollenmesser ans Unkraut setzt und ich auf dem Komposthaufen verdorre, schmerzlos. Manchmal möchte ich eine Pflanze sein, beispielsweise Löwenzahn oder lesbisch.
Das war die 7. Folge von Listen to the Archive zum 90. Geburtstag der 3 Autorinnen Maxi Wander, Brigitte Reimann und Irmtraut Morgner. Eine Produktion vom digitalen Deutschen Frauenarchiv. Zu Gast waren Ursula Neubauer und Maria Wüstenhagen. Die Zitate Lars Wiebke Johansen. Schnitt und Mischung Christian Alpen. Sounddesign Azadeh Sandier. Gestaltet von Steff Urgas und mir, Birgit Kippel. In unserer DDF-Reihe Infos, Links und Materialien ist in der Ausgabe 3/23 sehr viel über die Autorinnenschaft in der DDR zu lesen und zusammengestellt.
Listen to the Archive, der DDF-Podcast zu feministischer Geschichte.